als du die Geschichte mit dem Fahrrad erzähltest, fiel mir Bertha Isselmann ein. Das habe ich, glaube ich, schon mal vor langen Jahren hier erzählt. Das war eine graue Eminenz in unserem Dorf, in unserer ländlichen Gegend. Als 16-Jährige hat sie sich spektakulär bekehrt. Und ab da kam niemand an ihr vorbei, ohne dass sie was von Jesus erzählt hat. Wenn sie an der Bushaltestelle stand, die erste Frage zu den Warteten: Haben sie eigentlich den richtigen Fahrschein? Wenn nicht, können sie es vergessen, so landen sie in der Hölle. Ja. Aber sie hat eine ganz besondere Art gehabt. Sie war bekannt als das ganz große Unikum. Jeder, der, ich sag mal, so 70, 80 Jahre alt ist, hat mal was von Bertha Isselmann gehört in unserem Dorf oder er kennt sie persönlich. Und sie fährt eines Tages mit dem Fahrrad auch einen steilen Berg hinunter und kriegt die Kurve nicht mehr. Und es ist dokumentiert, dass sie ganz laut geschrien hat: Herr, jetzt lenke du. Und dann ist sie in die Hecke gefahren, ohne Rippenbruch. Aber das ist mir so als Beispiel geblieben. Es gibt manche Dinge, die müssen wir tun und manche tut der Herr. Und manche Dummheit, die ich in meinem Leben getan habe, die hat er mit seiner großen Güte ausgeglichen, sonst wäre ich heute nicht hier. Aber ich habe die Alternative, ob ich in die Hecke prassel oder nicht, das liegt vielleicht auch an meinem Fahrstil, wie ich unterwegs bin. Und wenn der Herr darüber noch bewahrt, ist das ja schon mal eine ganze Menge wert. Wir haben uns im Ältestenkreis darüber unterhalten, wie wir die Gemeinde in dieser Zeit gestalten. Die, die bei der Mitgliederversammlung waren, ich hatte mal so ein Wochenprogramm aufgestellt. Das will ich jetzt gar nicht so im Detail bearbeiten oder weitergehen, sondern im Ältestenkreis war dann die Frage, wofür stehen wir denn da? Und was müssen wir machen und was muss Gott tun? Und wir haben damals festgestellt, wir haben die BK, die Volksmission, als ein Gebetshaus für alle Nationen. Jeder, der hier war, wie wir in die Gemeinde gekommen sind, wie wir dieses Haus in Besitz genommen haben, am ersten Tag kam dieses Wort ganz stark nochmal: Dieses Haus soll ein Gebetshaus sein für alle Nationen. Und wenn ich mich manchmal umsehe, dann sehe ich, was für ein Privileg, Gott steht zu seinem Wort. Ein Teil unserer Berufung. Der zweite Teil ist, der Begriff Volksmission, wo wir ja in diesem Bund drin sind, das heißt, dass die Botschaft hinaus vom Reich Gottes hinausgetragen werden muss. Hier haben wir in der Skala nach oben noch einiges zu erledigen und zu tun. Hier sind wir ein bisschen eingeschlafen, bis auf einige Experten, die hier entsprechend unterwegs sind. Und das dritte Gründungsgehen, wofür unsere Gemeinde steht, ist der Dienst an den Bedürftigen. An den armen Armen und an den armen Reichen. Das ist in drei groben Begriffen zusammengefasst, was wir als Gemeinde sein wollen, wo wir unterwegs sind. Und da stellt sich die Frage, was sollen wir tun und was tut der Herr? Weil wenn man dann genauer hinsieht, dann bleiben ganz viele Tätigkeitsmerkmale übrig. Im Bereich Technik, Hausmeisterei, Büro, Kasse, Datenschutz, Hausverwaltung, geistliche Leitung, Predigt, Seelsorge und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann erschrickt man bei dem Riesenprogramm, was wir haben, wie soll das gestaltet werden? In der Ältestenschaft haben wir uns drüber unterhalten, im Leitungskreis haben wir uns drüber unterhalten. Und ich habe gedacht, ich muss mit euch austauschen. Nein, ich habe gedacht, wir müssen in der Bibel lesen, wie das damals war. Wie ist das zustande gekommen? Und natürlich bin ich auf die Apostelgeschichte gestoßen, weil alles Wichtige, was wir zum Leben brauchen, ist in der Bibel schon mal niedergeschrieben. Und es ist ganz wichtig, dass wir das studieren, damit wir wissen, was zu welcher Zeit zu tun ist. Als damals die Wende kam, die Wiedervereinigung, da war ganz klar, wir müssen das, was der Kommunismus platt gemacht hat, das müssen wir mit dem Evangelium durchsäuern, damit der Osten blüht. Aber bis auf ganz wenige ist es geschehen, die sich aufgemacht haben. Oranienburg ist so ein Beispiel, wo dann wirklich Leben geboren worden ist. Aber viele haben nur davon geredet. Heute reden wir über die Flüchtlingswelle. Wir haben die Gelegenheit, den Leuten aus dem Islam die gute Nachricht zu bringen. Stattdessen fürchten wir uns hinzugehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lesen, was ist in dieser Zeit für uns wirklich wichtig zu tun und was tut der Herr. Diese beiden Dinge sind für mich immer wieder eine Frage. Aber ich will mit euch die Pfingstgeschichte nochmal lesen und dann auf einen Teil mit uns eingehen. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel und von einem gewaltigen Sturm erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Da hat Gott ganz souverän gehandelt, wie er versprochen hat. Und sie mussten das eigentlich nur zulassen und nicht nach einem Feuerlöscher suchen, der die feurigen Flammen von ihrem Haupt hin weggelöscht hätte. Ich springe auf Vers 12. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos unserer Situation und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus mit den Elfen, er hob seine Stimme und fing an zu reden. Das tat er dann. Ich springe auf Vers 37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wieder sehen wir die beiden Schritte. Es ging ihnen durchs Herz, das ist ein Wunder Gottes, dass es aufgeht auf einmal, dass das harte Herz weich wird und dann die Frage, was sollen wir denn tun? Und sie kriegen klare Anweisungen. Ich springe auf Vers 41. Und nun, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Hier sind ganz bestimmte Gehorsamsschritte angesetzt, auf die ich nachher nochmal zu sprechen komme. Und ich springe auf Vers 43. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter allen, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lautem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollten. So, und jetzt nehme ich das Gerät hier rüber, weil ich habe meine Maus vergessen. So. Komm her. Sonst muss ich nämlich immer hin und her springen. Jetzt muss er gleich wieder kommen. Hier ist ein Wackelkontakt drin. Please wait, das sind wir noch. Ich habe mir gedacht, die hatten damals ein ganz gigantisches Problem. Überlegt mal, wir wären jetzt hier zusammen, sind keine 120 hier, aber jetzt würde der Geist fallen. Mit Macht. Wir würden beim GOD, beim Global Outreach Day, jetzt rausgehen und auf einmal von einem Tag wären 3000 Leute der Gemeinde hinzugetan. Stellt euch diese Logistik mal vor. Und dann ließen die sich auch noch taufen. Ich habe mich gefragt, wie sie das gelöst haben. Der Petrus wäre ja gar nicht mehr aus dem Wasser rausgekommen. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Da steht gar nichts darüber drin. Die hatten wirklich ein kerniges Problem. Meine Theorie, Petrus hat 10 getauft, damit die gesehen haben, wie es geht. Und die frisch Getauften mussten dann weitere 10 taufen. So haben sie das lösen können. Versteht ihr? Und dann lese ich ja weiter, täglich wurden hinzugetan. Das waren dann nicht bald 3.000, das waren dann vielleicht, sagen wir mal, 5.000. Wie handhaben die das? Wo haben die das Problem gelöst? Wie ist es gegangen? Die hatten ein riesiges Problem. Wir haben eher das Problem, wie halten wir die schrumpfende Gemeinde auf? Was müssen wir tun und verändern? Das sind die Gedanken, damit die Gemeinde wirklich blüht. Aber da fiel der Geist und die hatten ein echtes Logistikproblem. Und ich kann mich daran erinnern, Südsternzeit, wir waren etwa 400 Gottesdienstbesucher und innerhalb von einem Vierteljahr verdoppelte sich die Gemeinde, sodass wir auf einmal einen zweiten Gottesdienst haben mussten. Da musstest du früher zum Gottesdienst kommen, um Platz zu finden. Ich habe noch Fotos, wie wir als jüngere Leute, damals war ich noch jünger, auf dem Boden sitzen mussten, damit ältere Geschwister einen Sitzplatz kriegten. Das kam auf einmal. Wir hatten auf einmal ein logistisches Problem. Das brach über uns herein. Zack, da war es da. Ich habe mich gefragt, was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis? Wie sind sie dazugekommen, dieses logistische Problem zu lösen? Und damit bin ich mitten in unserer Situation drin. Wie gestalten wir Leben? Was müssen wir lernen? Lernen, was Gott wichtig ist. Hier habe ich einen Vers rausgeholt aus dieser langen Geschichte, der Apostelgeschichte 2. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Bei unserer Analyse zur Gemeindesituation sind wir zum Beispiel drauf gekommen, wir bräuchten mehr Gemeinschaft. Amen. Denke, will jeder haben, aber bitte nicht zu dicht. Sonst könnten die Leute nämlich meine Macken feststellen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Und ich habe mich gefragt, was sind das für Lehren gewesen? Weil in Matthäus 28, 20 steht geschrieben vom Herrn Jesus, den Auftrag an seine Apostel, an seine Jünger und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, habe ich gedacht, was könnte das für unsere Situation heute bedeuten? Wer von euch mal ein Auto kaufen wollte und ist auf mobile.de gegangen, da kriegst du eine Suchmaske. Da kannst du anklicken, suchst einen Diesel oder einen Benziner. Soll er lila oder schwarz sein? Soll er Klimaanlage haben oder nicht? Soll er Navi haben oder nicht? Und jedes Mal, wenn du was anklickst, verringern sich die Zahlen der angebotenen Autos. Ihr könnt das nachempfinden, nicht? Also, jedes Mal hast du eine kleine Anzahl. Am Anfang hast du noch 200.000 Autos im Angebot, aber schon, wenn du sagst Diesel oder Benziner, reduziert sich das. Wenn du sagst, einer, der soll nur 100.000 Kilometer gelaufen haben, zack, 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 schwingt zusammen. Und je spezifischer du wirst, bleibt nachher nur eins übrig, dein Preis. Also, ich will mit euch mal so einen kleinen Schrumpfungsprozess machen. Wir haben festgestellt, Erlösung und Buße haben wir angekreuzt, ist absolut notwendig. Die Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung muss gepredigt werden, das hat Petrus uns gelehrt. Klammern wir mal aus, das ist gegeben. Ich gehe weiter hinein und sage, die Taufe im Heiligen Geist ist absolut wichtig. Du brauchst das, dass der Geist Gottes auf dich kommt und du brauchst es auch, ich sag's mal, dass du in Zungen beten kannst, um Geheimnisse Gottes zu formulieren. Nochmal ein Raster. Wir brauchen das von der Auferstehung, von der Sündenvergebung, von der Taufe. Das kreuzen wir alles an und dann frage ich mich, was bleibt dann vielleicht heute übrig für unseren Gottesdienst? Ich will, wie gesagt, nichts von den ganz wichtigen Dingen, die sind absolut wichtig. Aber jetzt kommt die Frage, was kostet das Ganze? Was ist mein Punkt, den ich zu tun habe? Und dabei ist mir aufgefallen, ich muss lernen, was Gott wichtig ist. Das sollte ich tun. Und ich habe drei Dinge rausgesucht, die ich meine, die Gott sehr wichtig sind. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Gott durch unser Leben geehrt wird. Durch unser Reden, Denken und Tun. Dass Gott geehrt wird, das hat was mit gelebter Anbetung zu tun. Anbetung ist nicht nur das, was hier vorne gesungen wird und was wir gemeinsam am Anfang machen, sondern das ist mein Lebensstil. Das Zweite, ich lese in der Schrift, dass Gott das möchte, dass wir Jesus ähnlicher werden. Niemand kann besser werden wie der Meister, sagt Jesus, aber ich kann so hinwachsen in sein Bild. Da gibt es ja auch Bibelverse zu, dass ich lernen kann, wie er ist. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18 steht, wir sehen wie in einen Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, dass wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das heißt, wir müssen Jesus ansehen können, von ihm lernen können, wie macht er das? Als ich meine Frau kennengelernt habe, kam ich noch ohne Deo aus, weil ich dachte, das ist so ein bisschen männlich herb, nicht? Und da muss er sich früh genug dran gewöhnen, ich könnte das ja mal wieder vergessen. Aber jetzt, wie gesagt, färbt das ab, dass ich mich eindieseln muss und darf. Heute Morgen habe ich das vergessen. Das färbt ab. Umgang färbt ab. Und egal, mit wem du längere Zeit umgehst, entweder du mutierst ein Stückchen oder der andere hoffentlich, aber wenn wir mit Jesus umgehen, das muss sich abfärben lassen, das muss sich irgendwann widerspiegeln. Und dann das Dritte, was ich denke, was wichtig wäre, jetzt muss ich nochmal zurück, dem Nächsten, der Menschheit in seinem Auftrag begegnen. Das alles geht ineinander über. Und ich habe festgestellt, das kann man lernen. Das ist wieder das, was wir tun müssen. Und ich gehe mit euch in den Text rein, der mich seit unserer letzten Leitungskreissitzung sehr beschäftigt. Lernen durch Dienen. Ich lerne durch Dienen. Weil wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, müssen wir auf ihn hinsehen. Und von ihm wird gesagt in Matthäus 20, Vers 28, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Das ist hineingesprochen in einen Text, wo die Jünger sagten, wer wird irgendwo den besten Platz im Himmel haben? Wo Jesus dann sagt, hey, macht die Könige, die Knechten, die Könige wollen herrschen, die machen und tun, das soll bei euch nicht so sein, denn ich bin gekommen, nicht um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen, um mein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und ich habe gedacht, das muss ich lernen, wenn ich ihm ähnlicher werden will, muss ich lernen zu dienen. Und zwar nicht als Befehl. Ich könnte jetzt sagen, okay, ihr habt vorhin die Liste ganz kurz gesehen, was irgendwo in der Gemeinde zu dienen ist. Also ich gebe den Befehl. Also jeder von euch muss jetzt abwechselnd wenigstens, ich sag mal, du kannst dich als Team zusammenstellen lassen, 3 Tage im Jahr dienend Toiletten putzen. Die Liste liegt gleich hier draußen und der liegt vorne am Eingang. Ich werde euch diesmal verabschieden und jeder muss sich eintragen. Das wäre Befehl. Aber so ist Jesus nicht gekommen, sondern Jesus möchte unser Herz erweitern. Und es muss also eine Wertschöpfung drin sein, wo er sagt, wenn du anfängst zu dienen, wirst du mir ähnlicher. Ich kann natürlich als Pastor jede Menge anordnen und es gibt Gemeinden, da musst du unterschreiben, dass das, was der Pastor sagt, das wird auch getan. Das wäre manche Sachen einfacher, aber es würde wahrscheinlich auch den einen oder anderen Platz hier leeren. Aber ich möchte das vom Herrn erbitten, diese Wertschöpfung zu entdecken, dass mein Herz weit wird, wenn ich anfange zu dienen. Weil es gibt drei Dinge, die ich festgestellt habe, die passieren, wenn ich lerne, wirklich zu dienen. Dann passieren Dinge mit mir, ich werde nämlich Jesus ähnlicher. Und ich möchte euch diese Wertschätzung einfach mal mitteilen. Den ersten Teil, den ich festgestellt habe, dienen als gelebte Anbetung. Hier haben die Hinteren jetzt Schwierigkeiten, das zu lesen, was hier vorne steht. Das ist der Grund, weswegen ich ermutigen möchte, beim nächsten Gottesdienst wird die Schrift noch kleiner, damit ihr weiter vorne sitzt. Lerne mit Druck. Da gibt es ganz am Anfang im Lukas-Evangelium eine Frau, die heißt Hanna. Die kommt nur an dieser Stelle einmal kurz davor. Und über Hanna wird was gesagt. Sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die hatte sich entschieden, ich bleibe nicht zu Hause, ich beklage nicht mein Witwendasein, sondern sie steht auf und fängt an, mit Fasten und Gebet Gott zu dienen. Ich hatte diese Woche ein Gespräch und jemand gab mir einen guten Tipp, den ich zu 100% unterstreichen möchte. Wenn wir wirklich Erweckung haben wollen in der Gemeinde, wenn Leute zuhauf kommen sollen, dann müssen wir wieder anfangen zu fasten und zu beten. Die Gemeinde sagt in Gedanken Amen. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht könnte ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ich nehme gleichzeitig ein bisschen ab. Aber dann weiß ich auch, Fasten muss das sein. Herr, kannst du nicht deinen Geist auch so ausgießen? Bewegt sich Gott nur, wenn wir fasten? Er kann das alle doch alleine viel besser. Aber interessant ist hier, für Hanna wird gesagt, sie war eine Prophetin. Beim Fasten und Gebet, wo sie anfing, Gott damit zu dienen, da veränderte sie sich. Sie konnte auf einmal hören, was Gottes Gedanken sind. Das, was im Alltag überlegst, esse ich heute einen Schnitzel oder gehe ich zu McDonald's oder koche ich heute mal vegan? Wie mache ich das? Das fällt auf einmal alle weg. Und du hast am Tag, jetzt kannst du mal überlegen, wie viel Zeit verbringst du mit Essen? Die hättest du Zeit für Anbetung. Und vielleicht wäre es dann so, dass du auf einmal Gottes Stimme hörst, die du sonst nie hören kannst. Wertschöpfung. Ich möchte von Hanna wieder lernen. Sie diente Gott. Nicht um Gott den Arm rumzudrehen, das war gut für Hanna, weil sie bekam die Offenbarung, sie konnte den Heiland sehen, sie konnte ihn segnen. Was für ein Privileg, steht geschrieben, die Propheten haben sich danach gesehnt, das mitzuerleben. Alles, was ihr tut, so steht es im Kolosser, das tut dem Herrn von Herzen und nicht den Menschen. Gelebte Anbetung, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen, Matthäus 5, Vers 16. Oder noch besser, 2. Mose 23, 24, du sollst ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, noch tun, wie sie tun, sondern du sollst sie umreißen und ihre Steinmale zerbrechen. Denn niemand kann zwei Herren dienen. Entweder du wirst den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird an dem einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dass ich mich entscheide, ich will in einer anderen Dimension Gott anbeten, ihm dienen durch Anbetung. weil das hat eine Wertschöpfung, weil du wirst verwandelt in sein Bild. Du kannst dich versuchen umzuerziehen mit deinen ganzen Charaktermacken, die du mit dir rumschleppst, aber die Anbetung verändert dich. Deswegen, wenn wir anfangen zu dienen in der Anbetung, wirst du verändert. Manchmal geht es über Fasten und Gebet und manchmal, indem du einsteigst und sagst, ich diene jetzt mal nicht mehr den Götzen, sondern ich diene dem Herrn. Wie steigst du morgens aus dem Bett aus? Was ist dein Wunsch für den Tag? Was sind deine Gebete, während du beim Zähneputzen dein Gesicht besiehst? Entscheidest du dich, dass der Tagesablauf Gott ehrt in der Anbetung? Ist es dein Ziel? Es wird dich verändern. Ein weiteres Dienen, was ich gefunden habe, was ich einüben darf. Dienen als Waffe gegen Versuchung. Ich gehöre zu den Menschen, die immer mal wieder versucht werden. Manchmal werde ich versucht, jemanden ein paar runterzuhauen, das schaffe ich gerade noch, weil ich sehe, der andere ist stärker. Das hat aber nichts damit zu tun, aber manchmal denke ich mir so, was ist in mir noch für ein Unrat zu finden? Und der Teufel missbraucht das permanent. Und hier lerne ich vom Herrn Jesus, als der Teufel kommt und ihn versucht, in der Wüste, nach 40 Tagen Fasten, nachdem er Gott gedient hat durch Fasten und Gebet, da kommt er und versucht ihn und dann spricht Jesus folgendes: Satan, weg mit dir, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinem Gott, und ihm allein dienen. Das heißt, hier muss es was in das Praktische hineingehen, dass ich sage, ich will mich verändern, indem ich ihn anbete und indem ich ihm diene. Aber die Frage ist, wie kann ich ihm denn dienen? Jetzt könnte ich natürlich aufzählen, was hier in der Gemeinde alles zu tun wäre. Das wäre irgendwie komisch. Und doch ist es nicht so weit entfernt davon. Aber ich will erst noch ein drittes hinterhergeben, was ich auch feststelle, wo Dienen für mein geistliches Wachstum wichtig ist. Jesus sagt, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird der Vater ehren. In diesem Vers liegt das gigantische Ergebnis. Wenn du geistlich wachsen willst, geht es einmal über die Taufe im Heiligen Geist, über Bekehrung und Taufe, das haben wir ja schon durchs Raster als gegeben angesehen, aber dann kommt der nächste Schritt. Wenn du wirklich geistlich wachsen willst, wenn du Versuchungen widerstehen willst, wenn du in Anbetung hineinwachsen willst, geht es nur über die Dienerschule. Es wird nicht anders gehen. Und zwar deswegen nicht, weil Gott dich unbedingt als Diener bräuchte. Er hat so viele Engel da oben, die könnten die Probleme dieser Welt mit einem Klack lösen. Sondern er will, dass du mehr verändert wirst in das Ebenbild Jesu. Und Jesus ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wenn du das nicht nimmst, wirst du geistlich nicht wachsen. Es wird nicht funktionieren. Du kannst noch so viele Gottesdienste besuchen, du kannst noch so genial singen. Wenn du nicht irgendwas entwickelst, wie du Gott dienen kannst, kannst du es vergessen, du wirst geistlich nicht wachsen. Als ich jetzt mit jemandem darüber gesprochen habe, über das Dienen, weil mich das momentan umtreibt, da war die Sache, ja, weißt du, bei Jugend mit einer Mission, das Erste, was man in der Jüngerschaftsschule machen muss, man muss die Toiletten putzen. Dachte ich, oha, vielleicht sollte ich mal Klobürsten verschenken. Eigentlich müsste ich mal bei so einem 1-Euro-Shop mal vorbeigehen und jedem von euch so eine Bürste geben und sagen, das ist keine Zahnbürste, sondern das ist das, wie ich dienen lernen kann. Schaut mal, keine Ehe wird funktionieren, wenn der eine herrscht und der andere dienen muss. Es wird nicht gehen. Du wirst nach kurzer Zeit die Person, wenn sie Mut haben, in der Eheberatung antreffen. Wenn du nicht sehen kannst auf den Nächsten, was ihm gegebenenfalls gut tust, wirst du deine Strümpfe direkt noch neben das Essbesteck legen. Du sagst, ein bisschen Aroma kann ja nicht schaden. Versteht ihr? Wenn du nicht anfängst, den Nächsten zu sehen, wie du ihm dienen willst, wird keine Ehe laufen, wird keine Beziehung laufen, wird es in der Jugend nie laufen, wenn du den anderen nicht entdeckst, sondern immer nur guckst, was tut mir gut, was ist mir am besten. Nur so kannst du wachsen in die Gabe hinein, die Gott dir gibt. Wenn wir uns nicht aufmachen, den anderen zu sehen und ihnen zu dienen, gib Acht, du wirst kein geistliches Wachstum haben. Und das hat eine zweierlei Bedeutung. Als erstes schaue ich, Herr Jesus, was möchtest du, dass getan wird? Dann fängt es Dienen vielleicht mit Vergebung an, mit Hinhören, mit Hinschauen. Und dann, Herr Jesus, was würdest du jetzt tun? Ja, mal Füße waschen wäre mal dran. Und dann beugt er sich und wäscht Füße, selbst den Chaoten. Wenn wir von Jesus lernen wollen und wollen eine Veränderung erfahren, wenn wir nicht irgendwas entdecken, wo wir dienen können. Du wirst zum Herrscher, zum Despot, du weißt, was alles verkehrt ist, hast eine große Klappe. Du kannst alles wunderbar beschreiben, du kannst sogar ein Buch beschreiben, wie Gemeinde gut funktioniert, wie Ehe gut funktioniert. Aber wenn du nicht die erste Stufe genommen hast, wo Jesus gesagt hat, ich bin gekommen zum Dienen, und nicht um mir dienen zu lassen, wirst du geistlich nicht wachsen, du wirst nicht in sein Ebenbild verwandelt werden, sondern du verwandelst dich in dein Egoismusbild, was du von dir hast und was du meinst, was die Bildzeitung sagt, wie man heute funktionieren müsste. So wird die große Frage sein, wenn wir das sehen, wen will ich anbeten? Dem Herrn dienen. Du sollst nicht anbeten, noch ihnen dienen. Das heißt, den falschen Göttern. Weil das hat eine Verheißung, wenn du ihm dienst, hat das eine Auswirkung selbst auf deine Kinder und deine Kindeskinder und deine Kindeskinder und auf deine Kindes- und Kindes- und Kindeskinder. Wenn du sagst, du willst, dass deine Familie sich verändert, fang an zu dienen im Auftrag des Herrn. Frag ihn, was ist meine Aufgabe, wo kann ich dienen? Fang an zu sehen mit seinen Augen, ohne dass du selbst dienen willst. Kannst du nicht, du musst hinschauen. Manche sagen, Paul, was könnte ich denn so alles tun? Ich sage, ich bin kein General. Da kann ich sagen, antreten. Oder wenn ihr alle angestellt seid, könnte ich sagen, entweder du tust oder du fliegst raus. Sondern von Jesus lernen heißt, die Nöte zu sehen und dann anzufassen, ohne dass mich jemand sieht. Deswegen bin ich so begeistert über das, was in der jungen Generation jetzt gerade hier passiert in der Gemeinde. Ihr habt nicht gewartet, dass der dienstliche Auftrag von den Ältesten kam und sagt, nun geht mal endlich los, hebt mal den Hintern hoch, bewegt euch endlich, kommt mal aus eurem lahmen Leben heraus und tut mal was Anständiges. Sondern ihr habt angefangen, die anderen zu sehen. Und das ist auch Wertschöpfung, oder? Und dabei verändert man sich. Dabei verändert man sich. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weswegen Jesus Gemeinde sich hat ausgedacht. Du kannst natürlich zu Hause im Wohnzimmer Gott loben und preisen, kannst irgendeinen Fernsehprediger dir reinziehen, der kann das alles wesentlich besser, aber nirgendwo kannst du so gut üben, zu dienen wie in der Gemeinde. Du kannst üben. Und die Gemeinde muss sich sogar ertragen, wenn du falsch geübt hast. Ich weiß nicht, wie oft Ludwig an mir gescheitert ist, während er hier in der Hausmeisterei da gewesen ist. Deswegen hat er so wenig Haare, die sind ihm ausgefallen während dieser Zeit. Ja? Aber wir haben geübt aneinander. Wir haben geübt zu dienen und dabei verändert sich das Leben. erleben. Bekehrung sind absolut wichtig. Geistestaufe ist wichtig. Das Kreuz ist wichtig. Die Auferstehung ist wichtig. Aber dann schauen wir uns diesen jungen Zimmermannssohn an, diesen jungen, halbstarken 30-Jährigen, der sich aufmacht und sagt, ich bin bereit, mein Leben zu geben für andere. Ich bin bereit zu dienen. Lies mal seine Geschichten, wo er hingegangen ist, um zu dienen. Es kann nicht angehen, dass du heute nach Hause gehst und dir überlegst, was kann ich nicht tun? Sondern dass du dir überlegst, wo kann ich von Jesus abschauen, wo ich dienen kann? Willst du Veränderung in deinem Leben? Willst du Jesus ähnlicher werden? Dann musst du in die Lehre der Apostel kommen und das hat was mit Dienst zu tun. Die hatten das Riesenproblem. Die mussten Kassierer stemmen. Hast du ja gesehen, wie dann Hananias und Sapphira kamen, wa? Die legten das Geld da vor ihm nieder, ja, und so. Die mussten das verwalten, die mussten gucken, wie die Speisen hinkamen, wer das Abendmahl austeilt, wer es wieder wegräumt. Wo treffen wir uns als nächstes? Die hatten logistische Probleme ohne Ende. Bis dahin die Güter, die ihnen gegeben wurden, wie verteilt man sie gerecht? Deswegen die Diakone, die eingesetzt worden sind, weil es nicht mehr anders ging. Versteht ihr? Aber da ist Dienermentalität geboren worden. Warum? Nicht damit Löcher gestopft werden, sondern dass die Persönlichkeit der Glieder im Leib Christi sich verändert und Jesus ähnlicher werden. Ich möchte hier keinen Dienst anberaumen lassen in der Gemeinde, damit ein Loch in der Gemeinde gestopft wird, sondern ich möchte, dass du geistlich Jesus ähnlicher wirst. Und dazu brauchst du Gemeinde. Der Umkehrschluss. Sonst sind wir immer nur lückenorientiert. Versteht ihr? Aber wenn du geistlich wachsen willst, dann möchte ich dir das mitgeben, dass du nach Hause gehst und sagst, Herr Jesus, wo kann ich dir wie dienen? Durch Anbetung? Durch mein Reden, Denken und Tun? Oder durch Dienen so ganz praktisch, damit, wenn ich Jesus diene in seinem Namen, der Vater mich ehrt und ich verändert werde. Als ich das so zusammengeschrieben habe, habe ich gedacht, ja, Herr Jesus, das will ich ja auch. Aber da kam mein ganzer Aberglaube. Und dann dachte ich, nee, ich muss wieder zu unserer Jahreslosung zurückkommen. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wenn du Jesus dienen willst, wenn du verändert werden willst in sein Bild, dann warte nicht, dass irgendwo der große Schlag von oben kommt und zack, bist du anders. Du bist kein Flaschengeist, an dem er rubbelt und danach kommt er aus der Flasche und hat die ganze Kraft. Aber ich glaube, wenn ich anfange zu dienen, dann stelle ich meine Grenzen fest und die kann Gott abdecken. Dann kommt er mir zu Hilfe, weil es steht geschrieben, er ist in den Schwachen mächtig. Und dann kannst du beim Toilettenputzen sein und wirst dabei vom Heiligen Geist erfüllt. Da kannst du den Rasen draußen mähen und die Güte Gottes erfüllt dich, dass du das mit Danksagung und Lobpreis jeden Grashalm einzeln mit der Nagelschere dann niederbringst. Das kann so ganz anders sein. Aber du wirst verändert, wenn du anfängst zu dienen. Und nebenbei gesagt, das ist keine einmalige Sache, sondern das ist eine Sache, die auf Langfristigkeit ausgelegt ist. Ich möchte in unserer Gesellschaft jemand sein, der nicht den Kairos Gottes verpasst. Sondern ich denke ganz neu drüber nach, wo diene ich und was diene ich? Durch was macht dich Jesus Freude und was ist Selbstverwirklichungsstruktur? Das eine will ich beiseite lassen und das andere will ich neu leben. Aber dafür muss ich diesen Durst haben, dass ich wachsen will. Und ich denke, ich teile das einfach mit euch, weil ich glaube, wir sollten eine Gemeinde des Dienens werden, damit wir Jesus ähnlicher werden. und damit der Vater im Himmel dadurch geehrt wird. Und wenn ihr mit mir so unterwegs sein wollt, dann wäre es vielleicht gut, wenn wir jetzt wieder so einen Moment Stille sind und du sagst innerlich Amen, ich möchte. Weise mir, Herr, deinen Weg. Füll mich mit deinem Geist, dass ich weiß, wo und wie das gehen soll. Lass uns beten.